So, meine Lieben, Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn. WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Catch Clubs. Wir sind wieder beim Independent Circuit und wir sind wieder in der TWE Arena bei TWE bei Sink or Swim 2026. Immer eine der wichtigsten, der großen Shows im Jahr. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe natürlich den Drew dabei.
Ja, hallo zusammen. Genau, wir reden. Ist das erste Mal auch wieder seit langem, dass wir über eine Show in der TWE Arena reden, die auch TWE ist, weil sonst reden wir ja immer nur über Shows, die in diesem Venue sind, aber nicht TWE selber sind.
Das ist richtig. Wir haben über die Jameson Shook Presents Shows geredet. Ja. Wir haben über ICW North Bad geredet. Ich weiß gar nicht, haben wir über Death Valley Days geredet?
Haben wir?
Haben wir auch, ja, genau. Haben wir auch,
und richtig. Natürlich letztes Jahr in einer tollen Ausgabe mit der guten Well, natürlich auch über das SEI.
Richtig. Und wir haben auch mal über H2O, über dieses Tremont Deathmatch-Turnier, haben wir auch geredet.
Selbstverständlich, das war das erste Deathmatch von Chuck, ne?
Genau, richtig.
Genau. Stimmt, da haben wir auch drüber geredet. Ja, deswegen haben wir uns gedacht, komm, es ist eine größere TWE-Show, jetzt reden wir auch mal wieder über TWE.
Richtig. Und ich gucke ja jede TWE-Show und kann deswegen auch sagen, dass man Storytelling-technisch sehr vieles hier darauf zugespitzt hat. Mhm. Nicht alles, es gibt ein, zwei Sachen, die sind noch nicht vorbei, aber bei vielen hat man schon hier den, ich sag mal, den Höhepunkt gesetzt.
Ja, und so wie es dann auch sein soll bei den guten Shows.
Absolut. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich mal rein, weil Gerne. Ich würde persönlich sagen, mein Höhepunkt im Sinne von Match des Abends kam direkt so im Opener. Ich glaube nämlich Damian Banks gegen Aaron Reitz, Action-Title-Match.
Absolut.
Ich muss sagen, das fand ich echt gut. Also, ich finde, dass Aaron Reitz es inzwischen ganz gut hinbekommt, den Heel-Charakter so auszubalancieren, dass es nicht die Matches runterzieht.
Das stimmt.
Das war mal am Anfang ein bisschen anders, aber inzwischen macht er das super und wir haben dann hier wirklich auch einen Match gesehen, was starke Heel-Face-Dynamik hatte, was aber auch wrestlerisch gut war, was vor allen Dingen auch sofort angefangen hat. Auch der perfekte Opener war in knapp unter 10 Minuten. Und ja, insgesamt einfach echt ein gutes Ding war. Was hast du denn dazu tun?
Ja, würde ich zustimmen. War ja auch natürlich sehr kompakt mit knapp unter 10 Minuten. Das war cool. Wie du schon sagst, Aaron Wade gefällt mir auch mittlerweile richtig gut. Der hat sich echt gut so eingefunden, auch so als Heel und sowas. Halt im Prinzip ist ja, also kann man schon sagen, dass Aaron Wade der größte Heel bei TWE ist. Ja, mittlerweile ist es vielleicht Hunter Drake, aber Aaron Wade kommt knapp dahinter, finde ich.
Ich würde sogar fast Aaron Wade davor sehen, weil ja, also, Hunter Drake ist ja jetzt mehr so derjenige, der von außen gekommen ist, während
das absolut.
Das hat nicht vergessen, dass es vor allen Dingen bei Aaron auch so ist, dass der quasi so ein ganzes Dojo da hat und dass der quasi mehrere Leute beeinflusst, seine eigene Fraktion hat, seine eigenen Heavies, möchte ich fast sagen.
Ja, genau, ich hätte jetzt auch Hunter Drake nur gesagt, weil er quasi Champions gerade ist. Also er ist quasi jetzt zum großen Heel geworden, weil er dann den Titel ja auf kontroverse Art und Weise quasi gewonnen hat. Also eigentlich ist es nicht kontrovers, aber er sneakt halt so ein bisschen. Von daher, aber ja, das sind so die Top-Heels. Also Aaron Wade dann vielleicht noch ein bisschen mehr, weil er ja natürlich auch TWE-Eigengewächs dann natürlich ist. Da hast du absolut recht. Nee, aber war dann so ein bisschen auch, ne, so das Top-Face gegen den Top-Heel so ein bisschen halt, ne. Aber trotzdem jetzt irgendwie, ne, es war halt, wie gesagt, nicht so lang. Oder was heißt nicht lang, es hatte eine super Länge. Aber auch ohne, dass ich mag das ja, wenn zum Beispiel Matches kurz sind. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob jetzt irgendwas fehlen würde. Weißt du, wie ich meine? So halt, also, ja. die Länge war genau richtig, weil sie haben alles, was sie machen wollten oder sich vermeintlich vorgenommen haben, haben sie in dieser Zeit halt geschafft. Und dann ist es doch super, wenn das dann halt halt passt. Deswegen, ne, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass dann, war jetzt aber zu kurz oder sowas halt, ne? Und war damit immer noch länger als fast alle Women's Matches auf der WrestleMania-Card. Von daher, nee, passt. Gutes Match, auch guter Einstieg. Cool, hier mit dem World Title angefangen. Was ja auch passt, weil es ist ja nicht der World Title von TWE, es ist ja der Action World Title, aber die sind ja alle miteinander verbandelt. Also geht das halt irgendwie klar, dass man das hier im Opener macht. Nee, cooles Ding.
Ja, da stimme ich zu. Und danach hatten wir dann Corbin Joy gegen Ravenna Vane, also ein Frauenmatch. Was sagst du denn zu dem Match.
Ich fand das auch gut. Das hat ja hier im Double Countout dann geendet. Man hat dann hier schon irgendwie gemerkt, diese Intensität, ne, also dass da halt irgendwas, du kannst da sicherlich gleich mehr zu sagen, wieso, weshalb, warum. Aber du hast halt schon gemerkt, ne, ich gucke ja nicht jede TWE-Show, deswegen bin ich in den Storylines teilweise nicht so drin. Aber du hast halt hier schon gemerkt, ne, da ist irgendwie die Intensität. Es gibt einen Grund, warum die jetzt hier fehlten oder sowas halt. Und dementsprechend gab es dann halt auch ein uncleanes Match-Resultat. Romelda Vane, die mag ich sehr, sehr gerne. Die ist ja so ein bisschen so vampirisch angehaucht, sag ich mal.
Ja.
Oder was heißt vampirisch angehaucht? Sie ist ein Vampir. Ne? Also sagen wir es, wie es ist. Ne? Sie ist ein Vampir. Und aber jetzt nicht so, ich sag mal so Attitude-Era-mäßig Gangrel-Vampir, sondern so, ich sag mal so auf Realismus getrimmt oder sowas halt, ne?
Sie ist wie die Vamp-Kids von South Park.
Ja, genau. Sehr gut. Und wie gesagt, du hast es hier halt irgendwie gemerkt, dass da ist eine Intensität und sowas da. Wird natürlich aufgrund des Finishes auch nicht das Ende gewesen sein. Ich hatte damit meinen Spaß. Ich fand das unterhaltsam. Ich fand das gut.
Ja, das ist zum ersten Mal seit langem ein Double-Count-Out-Finish, wo ich sage, jo, das passt. Also ja, oft bin ich da nicht so der Freund von, aber hier hat man es mir halt ganz gut verkauft, dass die beiden sich halt so hassen, dass sie einfach aufeinander einprügeln und es ihnen egal ist, wer gewinnt, sondern es einfach nur darum geht, den anderen umzuhauen. Und man hat das hier schon ein bisschen aufgebaut vorher, auch mit Promos. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass Ravenna Vane so Cohen Joy so ein bisschen angreift nach dem Jahr, so ein bisschen so das Happy-Go-Lucky Norm Girl, so ein bisschen, ja. Ich finde das eigentlich auch aus so einer gewissen Außenseiterposition heraus. Ich finde das auch ungewöhnlich, dass Cohen Joy, die ist ja Face in der Situation hier.
Ja.
Was sie oft nicht ist. wobei letztens bei WWA Plus, da war sie ja auch, Face. Ich finde auch, dass sie tatsächlich in beiden ganz gut funktioniert. Gerade wenn sie mit Grayson Pierce, den sehen wir gleich nochmal zusammen, antritt, kann sie auch ganz gut den Heel-Stick fahren. Dann ist er nämlich so ein bisschen ähnlich unterwegs wie BK Westbrook und Ella Envy. Aber so funktioniert das gut und man muss eh sagen, die entwickelt sich echt gut im Moment, Cohen Joy. Ravenna Vane hast du auch schon angesprochen, ebenfalls, deswegen würde ich da definitiv zustimmen. Dann hatten wir den, was gab's? Ich glaube, es ist sogar den Ehemann von Ravenna Vane, nämlich Sean Christopher. Gegen Damon Striker. Ich würde sagen, das war eins der schwächeren Matches.
Ja.
Ich muss auch sagen, das lag nicht an Sean Christopher.
ja.
Weil Sean Christopher finde ich sogar ziemlich gut. Ich finde zum Beispiel auch, dass der schon längere Zeit bei New South muss einer der besten war und sich langsam auch bei TWE etabliert. Längere Zeit ist auch mal lustig, weil Sean Christopher ist erst 28, aber
Er wrestelt schon seit 10 Jahren, ne? Also das muss man auch mal sehen.
Ja, also die ersten News House-Shows, die ich gesehen habe, so 2019, 2020, da war er halt schon bei. Ja,
also bei Cage Match steht kein Debütdatum, also es könnte auch vorher sein, aber die ersten Matches, die ja bei Cage Match drinstehen, sind aus dem Februar 2016. Also es sind schon 10 Jahre auf jeden Fall. Ne? Das ist schon,
genau.
Schon nicht ohne.
Also gegen ihn habe ich jetzt persönlich nichts, aber Damon Striker ist wirklich your average low-level Indie-Wrestler.
Ja, auch so ein bisschen your every, low-level, average. Ja, auch so your average Indie-Heel irgendwie so ein bisschen.
Ja, der ist ja nicht mal schlecht, auch das Match, das war okay, aber er ist halt nicht sonderlich spannend.
Das trifft es ganz gut.
Ich glaube, das einzige Mal, wo ich ihn ein bisschen spannend fand, war, er hatte mal wieder wie immer eine Fehde mit Jake Murphy. Das war einigermaßen spannend, aber ansonsten, ja, Match war okay, aber jetzt nichts, wo ich mich groß dran erinnern werde.
Ja.
Was sagst du?
Ja, würde ich zustimmen. Also ich finde auch Damon Striker, also so vom Look her und sowas, finde ich den ja sogar noch ganz cool und sowas halt, aber ja. Er ist nicht der spannendste Wrestler, das stimmt. Da finde ich Sean Christopher auf jeden Fall ansprechender. Ja, von daher war es okay, aber ich würde auch sagen, es war dann wahrscheinlich eins der schwächeren Matches von der Show. Das kann man schon so sagen, denke ich.
Ich glaube, was aber besser war als das, war dann vor allem unterhaltsamer. War das TWE Tag Team Title Coven Roots Match. Gab nämlich The Coven of the Goat, Nathan Mowry und Tank gegen das Team Blood and Honey, Hardcore Hillbilly und Matt Griffin. Was sagst du dazu, Joe?
Ja, das war halt, ne, natürlich, ne, hier waren ja auch Coven Rules und sowas, also war schon ein bisschen Brawl-lastig und sowas halt. Ich habe mich kaputt gelacht, ich kannte die Karte halt nicht vorher, weil ich mir ja auch die Karte nicht immer vorher angucke bei Cagefish oder sowas halt, oder Ergebnis halt, wenn ich weiß, dass wir darüber sprechen wollen oder dass ich es angucken möchte. Und wusste halt nicht, dass Matt Griffin auf der Karte ist, sondern dachte ich so, ja, okay, Hardcore Hillbilly, ja, ist dann halt irgend so ein lokaler Country-Wrestler oder sowas. Aber so, Moment mal, da ist doch Matt Griffin bei ihm, was passiert hier, ne? Ich finde das ja halt so lustig, dass Matt Griffin dann hin und wieder auch mal Wrestling mit, also er ist ja auch trainierter Wrestler, er hat ja auch als Wrestler damals angefangen, ne, bevor er dann irgendwann Promoter geworden ist, aber das ist ja auch eigentlich schon ein Weilchen her, dass er halt Wrestler war, ne?
Ja, also absolut, also man muss ja tatsächlich sagen, er war, glaube ich, sogar mal in der PWI 500. Lol. Er war nämlich mal, das war so Ende der 90er bis Mitte der 2000er, war er viel bei NWA Whiteside, was ja damals so mit die wichtigsten Promotion im Südosten war. Und er war auch bei so ein paar anderen Ligen, die damals einen gewissen Einfluss hatten. Also er war beispielsweise bei ECWA, die ja viele von dem Super 8 war das Turnier von denen, ne?
Ja, ja,
genau. Da war er sogar mal beim, also ich glaube, er war nicht im Turnier, aber war bei einer der Super 8 Shows 2002. Und im gleichen Jahr war er auch bei Jersey All Pro. Und zwar war das die Show, wo es Loki gegen American Dragon gab. Das ist ja so eins der bekannteren Jersey All Pro Matches. Das habe ich mir tatsächlich auch mal angeguckt. Und da gab es im zweiten Match JC North. Also das war ja der Wrestlername von Matt Griffin. Aber du hast schon richtig gesagt, also so richtig ist die Karriere eigentlich so seit 2005 beendet, würde ich sagen. Aber er hatte danach 2017 ein Match, 2018 ein Match, 2019 7, 2020 1, nochmal eins, dann 22, 23, 24, 3. Letztes Jahr hatte er 9 Matches tatsächlich.
Ja, und gefühlt sind auch die meisten, also die letzten Matches, die er hatte, sind dann auch eher so hardcore Dinge gewesen. Ich glaube, bei diesem Blood and Honey Series, da hatte er ja auch dann mal ein Deathmatch oder so.
Absolut richtig. Ich habe auch mal ein Match von ihm gesehen bei Southern Fried Championship Wrestling. Da hatte er einen Street Fight gegen den Besitzer von Southern Fried gehabt.
Natürlich.
Gegen David Mendes, wo die sich komplett durch die Halle. Also ja, wenn er auftritt, ist es meistens so hardcore-mäßig.
Aber das macht ja dann irgendwie auch Sinn, weil, ich sag mal, wenn du jetzt dann irgendwie 20 Jahre lang irgendwie nicht mehr regulär gecatcht hast, dann ist es einfacher, solche Brawls zu machen vielleicht, als wenn du dann, ich sag mal, ein richtiges Wrestling-Match machst oder sowas. Aber um nochmal aufs Match zurückzukommen, war halt super lustig, wenn die beiden dann da halt in ihren Latzhosen rumlatschen, dann so beide als Hillybillies und so. Ja, Matt Griffin sah auch ganz gut darin aus und sowas halt. Also, natürlich war das jetzt von der reinen wrestlerischen Qualität hier jetzt nicht überragend oder so, aber ich hatte da, für das, was es war, hatte ich damit Spaß.
Es war unterhaltsam, auf jeden Fall. Zumal man auch sagen muss, das Lustige ist, ich weiß ja, man wusste es, letztes Jahr gab es auch noch ein Singles-Match von Matt Griffin gegen Tank. Das war auch bei Blood and Honey tatsächlich. Also Blood and Honey, man muss dazu sagen, da stehst du ja so ein bisschen in der Kreis, Blood and Honey ist die Liga von Nathan Mowry.
Ja, genau, das wusste ich. Genau. Und ich denke mal, der Hardcore-Hillbilly tritt da auch auf, weil sie sind ja das Team Blood and Honey. Ja, nee, war auf jeden Fall war lustig, war unterhaltsam. Also ich fand das dann für das, was es war. Ja, natürlich kannst du das jetzt nicht mit einem, ich sag mal, regulären Wrestling-Match vergleichen, aber das wäre es auch, wenn es ein Hardcore-Match wäre mit anderen Beteiligten. Von daher geht das klar. Und für das, was da war, wie gesagt, hatte ich damit Spaß, fand ich das unterhaltsam.
Ja, das ist auch eine gute Überleitung, da stimme ich dir absolut zu. Und das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Match. Da hatten wir nämlich das Scufflin Hillbilly Brawl Match. Erstmal sehr schöner Name.
Absolut.
Solche Sachen hatten wir auch öfters schon bei TWE. Man muss ja auch merken, dass man im Süden ist, ne? Das Match habe ich mir so angeguckt, da haben wir gedacht, ey, wenn du da die Aufnahmen nimmst, da so ein bisschen Farbfilter drüber legst, könntest du auch sagen, das war so NWA 1989 oder so.
Absolut.
Oder so Smoky Mountain hätte das auch sein können, finde ich.
Absolut.
Ich fand das unterhaltsam. Es gab auch schon andere Matches dieser Art, die ich vielleicht noch ein bisschen besser fand, aber grundsätzlich Big Dave und Tyler Stevens. Also man muss halt sagen, Big Dave ist diese Matchart halt auf den Leib geschrieben, ne?
Ja, absolut.
Das ist ja genau der Appeal, den er auch hat, dass er quasi der Southern Oldschool Wrestler ist, obwohl er erst 26 ist. Aber einfach von seiner ganzen Ausstrahlung her. Und Insofern fand ich das ja auch unterhaltsam. Was sagst du denn dazu?
Ja, würde ich auch sagen, du sagst schon, irgendwie ist es Big Dave absolut auf den Leib geschneidert, das Ganze. Passt super zu ihm. Er war ja dann sogar, das ja, war eigentlich, glaube ich.
Alan Stevens ja sogar eigentlich auch. Weil der
ja,
ist nicht,
absolut. Also,
bei Big Dave muss man natürlich sagen, da ist auch dieses ganze Gimmick, das schreit ja fast so, ja, wie ich gesagt habe, 80er Jahre NWA oder Smoking.
Ja, absolut, ne, also definitiv. Big Dave war ja sogar barfuß dann in dem Match, das war ja irgendwie dann Teil des Stipulation, dann irgendwie richtig. Haben sie am Kommentar gesagt, aber Teil des Stipulation.
Ja, nee, das ist schon krass. Ich finde sowieso so Barfuß-Wrestling immer schon heftig.
Ja, absolut, vor allem wenn es dann auch noch in so eine Hardcore-Richtung oder sowas geht, wo dann irgendwie noch Gegenstände überall rumliegen und du da in irgendwas reintreten kannst oder sowas, ist schon crazy.
Das ist absolut richtig. Und Tyler Stevens ist ja auch jemand, der jetzt vielleicht nicht dieses Gimmick hat wie Big Dave, was so 80er Jahre NWA-haft wirkt, aber der einfach so als Wrestler auch in diese Zeit reingepasst hätte, weil er ist halt ein großer Typ, er ist ein Brawler, ja. Und deswegen, das passt dann schon sehr gut. Aber ist auch noch nicht alt, ist auch gerade mal 28, er wird 28 dieses Jahr.
Ja, die sind ja beide noch relativ jung, glaube ich, ne? Ich glaube, Big Dave ist ein bisschen älter, ne?
Big Dave ist 99er Jahrgang und Tyler ist
98. Stimmt, das ist The Biggest Man Since 99. Ich hatte irgendwie 96 dran im Kopf, aber das ist natürlich 99, ja, du hast natürlich recht.
96 ist tatsächlich Darien, den wir ja schon im Opener hatten. Also sie sind alle nicht
ja,
so
weit davon. Darien ist noch ein bisschen älter natürlich. Also was heißt ein bisschen älter? Der ist jetzt 30 gerade geworden, ne? Also
Darien ist auf den Tag genau 10 Jahre jünger als Morbo. Liebe Grüße an
der Stelle. Ja, krass, ne?
An dem Tag, als Morbo 40 geworden ist, ist Darien 30 geworden. Gleichen Tag.
Ja, sehr schön.
Dann hatten wir das Gig City Title Match. Sean Campbell gegen Grayson Pierce. Was sagst du denn dazu?
Moment, warte, ich muss mal gerade auf die Karte. Ja, das fand ich auch ganz gut. Ich mag ja auch Sean Campbell sehr, sehr gerne. Der geht ja auch in so eine, nicht immer, aber kann er schon auch mal in so eine hardcore-igere Richtung?
Er ist auch so ein hardcore angehauchter Hybrid-Wrestler, würde ich sagen.
Ja, absolut. Den mag ich ja sehr, sehr gerne, Sean Campbell, den finde ich super. Der ist ja bei. Ist er bei Coven of the Good oder ist er bei KOBK? Ich komme da immer durcheinander. Bei KOBK ist er, genau. Stimmt. Genau, den finde ich gut. Aber ich mag auch Grayson Pierce, mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Von daher, das war ein cooler Clash. Und Gig City ist dann auch mal so ein bestimmtes Ruleset, ne, mit 10 Minuten und sowas halt. Und daher, da machst du auch nichts mit Verkehr, dann kompakter und so. Ja, nee, mir hat das durchaus gefallen. Also auch so in der oberen Hälfte der Card, würde ich tatsächlich sagen.
Ich würde so eher in der Mitte sehen. Also ich fand es nicht schlecht, aber es waren auf jeden Fall bessere Sachen dabei.
Ja, das ist klar. Aber es war grundsolide, war absolut anständig.
Ja, also es war absolut nicht schlecht. Solide, finde ich, trifft da gut. So wirklich schlecht war ihr generell. Also ich würde sagen, halt, ich fand Striker gegen Christopher am uninteressantesten, aber selbst das war jetzt kein wirkliches Lowlight und das hier war auch völlig ja, solide.
War auf jeden Fall auf einem guten Niveau die Show, also so wie man es von TWE gewöhnt ist halt so ein bisschen. Da ist jetzt kein absoluter Ausfall und das alles auf einem guten Niveau. War ja auch diesmal ein bisschen länger die Show, aber ist ja auch eine größere Show, also und mit ein bisschen länger sage ich hier 2,5 Stunden oder was es war.
Es war immer noch ein bisschen mehr als eine halbe WrestleMania. Also.
Ja, also es war, also für TWE-Verhältnisse war es. Ja,
TWE-Verhältnisse war das länger, das stimmt.
War es etwas länger, aber sind wir immer noch weit entfernt von, keine Ahnung, es ist immer noch kürzer als jede GCW-Show oder sowas halt. Ne? Also alles cool damit. Also, und wenn wir davon reden, dass es schon dass es eine lange Show war mit 2,5 Stunden, dann ist das für mich okay, ne? Also.
Du musst dir mal überlegen, die letzte Show, die sie davor hatten, das war ja quasi die Go-Home-Show für Sink or Swim, die ging eine Stunde 35 und von der Stunde 35 waren die letzten 15 Minuten nur Videopakete.
Ja, siehst du halt, ne?
Das war eine Stunde 20 Wrestling, also auch für die Zuhörer, das ist natürlich auch dann extrem kurz, auch für TWE-Verhältnisse, aber es ist schon nicht ungewöhnlich, dass TWE-Shows auch gerne mal unter 2 Stunden gehen.
Ja, aber ich finde, das ist ja auch okay, weil TW, die haben ja im Zwei-Wochen-Takt, glaube ich, Shows, die haben immer Crash-Kurs und dann haben die eine reguläre Show, ne, und dann quasi also zwei Crash-Kurs.
Wenn der Crash-Kurs dazu zählt, haben die 4 Shows im Monat. Die haben alle 2 Wochen eine reguläre und immer an dem Montag nach der regulären noch Crash-Kurs.
Aber das ist ja dann auch vollkommen okay, weil wenn du dann eine Show hast, wenn dann die reguläre Show 1,5 Stunden gehst, aber du hast die dafür alle 2 Wochen, das heißt, da kommst du ja auch wieder auf eine gute Zeit und kannst trotzdem viel präsentieren. Und wenn man das dann so aufteilt, dann finde ich das absolut fein, dann geht das absolut klar, dann ist das eine super Sache.
Man muss auch sagen, wenn ich gerade gesagt, die regulären Shows sind meistens so unter 2 Stunden, du hast schon gesagt, 1,5 Stunden, diese Crash-Courses, die gehen sogar meistens unter 1,5 Stunden, die sind meistens so Stunde 15 oder, die werden ja relativ selten getaped. Gab es ja schon mal so Jubiläumsausgaben, die dann mal getaped wurden, aber ich kriege das ja von den Leuten mit. Das ist halt so, ne, wie eine WXW Academy Show, könnt ihr euch das vorstellen.
Ja, klar, das ist halt, ne, für den Nachwuchs und sowas halt, die haben ja auch ihre eigene Schule. Ich meine, sie können es ja auch gut machen, sie haben einen großen Vorteil, sie haben halt ein eigenes Venue. Das heißt, warum soll man den Bums dann halt auch nicht nutzen, wenn man ihn eh hat, also wenn du keine Hallenmiete und sowas halt hast?
Ja, absolut. Wir haben auch letztes einfach mal an einem Montag bei Crash Course für $5 Eintritt einfach mal Matt Tremer gebracht, ne? Weil er da halt wohnt.
Ja, kannst halt auch machen.
Das ist schon wahnsinnig. Ich glaube, da gab es sogar, ja, das musst du aber überlegen, ich habe es gerade noch mal gesucht, aber ich habe es gefunden. Es gab bei Crash Course, ja, eine Show am Montagabend, die eigentlich eine Academy-Show ist, die $5 Eintritt kostet, wo dann, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Leute es vielleicht sind. Standard-Ranking Matt Tremont.
Ja.
Also, das ist Wahnsinn. Also, wenn das schon die. Also, Standard-Ranking Matt Tremont, das hätte auch ohne Probleme bei Spring Break stattfinden können oder so. Also, zumindest bei einer der großen GCW-Shows irgendwo von Midcard oder so. Oder
Angar-Card oder was oder auch immer. Das hätte auch regulär auf so eine Action-Card oder sowas packen können, halt, ne?
Ja. Das ist
oder sowas. Also, das ist schon Wahnsinn, was man da gewohnt hat. 5-5 war. Also, kannst du nichts machen, Leute. Also, ne?
Wahnsinn.
Da kannst du nichts sagen. Das ist schon gut.
Kriegst du da Turbinenhalle Wasser für?
Ja. Noch kriegst du da Wasser für. Weißt du, wann die Preise wieder steigen?
Stand 20.04.1937.
Ja, genau.
Genau. Und dann kamen wir zu einem Match. Liebe Grüße an Morba an der Stelle. Das war sein Match of the Night. Und das kann man auch argumentieren, finde ich. Weil ich es auch ziemlich gut fand. Es gab nämlich Draco Starks gegen Derek Neal. Und ich muss sagen, Draco Starks ist jetzt seit knapp 3 Jahren im Wrestling. Und ist ja noch nicht so lange bei TWE. Was aber viele vielleicht gar nicht wissen ist, Draco Starks hat seine Karriere bei der WWE begonnen.
Das sehe ich gerade, ja, hier auf Catch. Da steht WWE Performance Center, wurde er trainiert.
Richtig, und zwar, ich weiß noch gar nicht, ob irgendjemand diesen Namen mal gehört hat. Er hieß bei der WWE Drake Stewart. Und er war bei der WWE jemand, der, glaube ich, fast ausschließlich bei House-Shows von NXT zum Einsatz kam. Ich habe jetzt hier auch mal geguckt, er war ein paar Mal bei Evolve und dann war er noch bei diesem LFG. Also der war nicht mal bei NXT oder so. Doch, da hat er mal ein Dark Match gehabt gegen den Cedovado. Okay. Aber ist dann entlassen worden letztes Jahr und hat dann quasi angefangen, sich so ein bisschen im Indie-Bereich zu etablieren, weil das Lustige ist auch, der kommt halt aus Dalton, Georgia. Das ist halt um die Ecke von Chattanooga aus.
Ja, klar.
Das ist nämlich im nördlichen Georgia. Das ist halt näher an Chattanooga, als es zum Beispiel an Atlanta ist. Und ich finde, der hat sich hier wirklich stark etabliert und auch das Match hier hat mir gut gefallen gegen Derek Neal. Man muss ja leider sagen, der gute Derek hat sich ja dann, ich weiß nicht, ob es hier war, wo er sich verletzt hat oder später, aber er konnte ja nicht zum Mania Weekend fahren. Ich meine, es war hier. Das könnte sein, ja. Und aber das Match hat mir gut gefallen. Draco Starks ist ein ziemlich beweglicher Typ, der dann, das war ein ganz guter Styles Clash und auch so ein guter Clash von, ich sag mal, erfahren gegen jung und wild. Ja, Draco Starks ist ja auch erst 2000er Jahrgang. Also auch noch jung und
aber auch ein großer Dude. Ich sehe gerade hier auf Catchmatch 1,90 Meter, ne? Also.
Er wirkt, glaube ich, also er ist halt so ein, er hat ja auch Football gespielt früher. Damit ist er ja, also mit dem Hintergrund ist er quasi zur WWE gekommen. Das ist ja auch so ein typischer Werdegang, dass die WWE
ja,
dann... Gute Sportler nimmt, vor allen Dingen Football oder auch Leichtathletik ist auch nicht unbeliebt. Und aus denen dann quasi Wrestler machen. Und genau das haben sie hier mit ihm halt auch gemacht. Das heißt, er geht quasi so ein bisschen den umgekehrten Weg. Er war erst so ein WWE-Produkt und ist dann in den Indie-Bereich gegangen. Aber den Football-Hintergrund, den merkt man ihn auch an, finde ich. Weil er ist groß, er ist massig, aber er ist halt sehr beweglich dabei. Mhm. Und ja, war echt ein ziemlich gutes Match. Was sagst du denn dazu?
Ich fand das auch gut. Ich mag ja sowieso Derek Neal sehr, sehr gerne. Du ja natürlich auch. Aber ich finde auch die letzten paar Matches, die ich so von ihm gesehen habe, die waren alle richtig gut. Auch jetzt hier letzten zwei. Wo war das? Ich glaube, bei Death Valley Days war es, wo er das gegen, war das gegen Tremont doch, ne? Dieses mit diesem, wo sie mit diesen Bambusticks da gekämpft haben.
Genau.
Das fand ich auch so gut. Derek Neal, gescheiter Typ. Der will ja, glaube ich, auch jetzt demnächst retiren. Ich glaube, Ende diesen Jahres oder so hat er gesagt oder irgendwie sowas.
Ja, es hieß mal, er möchte quasi nach diesem Jahr Schluss machen. Vielleicht entscheidet er sich ja nochmal anders, ne? Man muss ja auch an der Stelle mal sagen, er hat ja auch einen großen Fan in der WXW Academy.
Stimmt.
Robert Dreisger ist ja immer sehr laut darin, ihn zu loben, was auch absolut richtig ist, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass er ihn gut findet. Und ja, ich fände es super, wenn Robert Dreisger es vielleicht auch schaffen würde, Derek Neal nochmal zur WXW zu holen. Das wäre echt klasse.
Das wäre super.
Gerne auch ein Karat übrigens.
Ja, oder wenn dann wirklich dieses Jahr Schluss sein sollte, dann es gibt ja auch so ein Turnier, was jetzt hier irgendwie im September ist, ne? Hm?
Ja, da musst du David Nieder aber erst die Flipchart erklären. aber ohne Witz jetzt, weil das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Also fürs König der Catcher wäre der perfekt.
Ja, absolut.
Da wäre der super. Also das
wäre geil. Also
wäre tatsächlich eine gute Sache. Ich glaube, da sind wir uns matchtechnisch auf jeden Fall sehr einig.
Absolut.
Jetzt kommen wir zum Match. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Momo und ich haben da, glaube ich, ein bisschen andere Meinungen gehabt, aber umso interessanter. Was sagst du denn zum Loser Leaves Town Match Casey Owens gegen Shook D?
Also ich fand das super. Ich war da halt, ne, also ich gucke zwar nicht so regelmäßig TWE, aber The Good Hand, die kennt man natürlich trotzdem. Die TWE, Scenic City Shows, Action Wrestling, die sind ja im Prinzip in jeder größeren Liga im Southeast irgendwie vertreten.
Korrekt.
Es ist ja auch eine Gruppierung, die es schon relativ lange gibt, ne? Alex Kane war ja auch mal bei Action Wrestling ein Teil davon, der ist ja dann da rausgekickt worden, hat dann auch lange gegen die gefädet. Jetzt hier bei TWE, ich glaube, bei Action und so gibt es die auch noch. Und bei TWE gab es dann jetzt hier nur den Fallout, meine ich, ne?
Genau.
Und ist ja auch so ein bisschen hier irgendwie, auch wenn jetzt Casey Owens nicht von Shook D direkt trainiert worden ist, aber es ist ja schon so ein bisschen Mentor gegen Protégé irgendwie so ein bisschen, ne?
Absolut.
Er hat halt in den Storylines und sowas halt, hat er halt Casey Owens, weil er Casey Owens was gesehen hat, hat er Casey Owens hier unter seine Fittiche genommen, zu der Good Hand und sowas halt, ne? Und das heißt, da ist ja wirklich natürlich eine ganze Menge Story halt mit drin. Ne? Eine ganze Menge History halt, viel Erklärung. Und ich finde, das hast du halt super hier einfach gespürt, diese Intensität und sowas halt. Die Geschichte, die da halt drin ist, dass es halt emotional war. Du hast auch den Moment gemerkt, als dann Casey gewonnen hat quasi, dass er nochmal so einen Moment quasi innegehalten hat, sich quasi nonverbal so ein bisschen auch bei Shook D bedankt hat und sowas halt. Ich war da super drin. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das echt ein gutes Match. Und rein von vielleicht von dem emotionalen Storyline-Outcome, vielleicht rein wrestlerisch nicht, aber von allem drum und dran vielleicht sogar das beste Match der Show dann.
Momo hat halt gesagt, dass er es ziemlich lang fand, wo ich ehrlich sagen muss, ja, kann ich nachvollziehen, aber
ja,
ich war sehr emotional drin, deswegen, ich bin da eher bei dir. Für mich war es auch mein zweitliebstes Match nach dem.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich finde, du hast ja gerade schon gesagt, Casey Owens war so ein bisschen der Protégé von Shook D. Ich finde, das merkt man auch bei Casey.
Also, ja,
wenn du so sein Teamwork und so siehst, da ist schon vieles von Shook mit drin. Und das war ja absolut positiv, weil, ne,
absolut,
von wem.
Absolut.
Ich wollte fast sagen, von wem kannst du es besser lernen im Southeast? Das ist ja auch so. Ne? Also, Shook war ja so der hier immer.
Ja, also guck dir Shook D an, das ist auch ein Veteran von über 20 Jahren, der hat schon alles gemacht, ne, also.
Da finde ich übrigens, ne, ich glaube, ich habe mich schon öfters in diesem Podcast darüber aufgeregt, dass Tank eine Wertung von 4,6 irgendwas oder so hat. Shook D hat eine Wertung von 5,67, das ist eine Frechheit.
Ja, aber das sind die Leute, die ihn halt nur als Basketballspieler bei Shikara kennen, ne, also.
Oder als Pineapple Pete bei AEW.
Ja, aber da steckt ja so viel mehr einfach dahinter oder sowas halten. Also auch was er gemacht hat, zum Beispiel mit dem mit Trisha Dora und sowas um den Pan Africa Title und sowas halten. Also ist schon ein super Typ und ist vielleicht ja, was so Erfahrung angeht und sowas, ist es vielleicht nach Air Fox einfach der Mann im Southeast.
Ich kann komplett mitgehen. Und bei dem Match, ja, es war halt total emotional. Es war auch, also würdest du auch sagen, das war jetzt, also das Gefühl hatte ich sowieso schon länger. Aber würdest du sagen, das war jetzt der Casey Owens Faceturn?
Ja, irgendwie ja schon, oder?
Ja, ne?
Weil, ja, weil, doch,
also
doch.
Man hatte ja schon länger die Zeit, also früher, muss ich ein bisschen dran lachen, wenn ich dran denke. Das erste Mal im SCI war, 2023, da war Casey Owens ja, auch Casey Owens jemand, der noch so jung ist, und da war er noch ganz frisch. Also der hat ja im Juni 22 erst angefangen, also da war der gerade mal ein Jahr im Wrestling. Und Casey Owens war ja eigentlich immer der übelste Heel in der Halle. Und ich weiß doch damals, das haben sie, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren dann auch nicht mehr so gemacht, aber damals war das noch ganz extrem. Sobald die Musik von ihm anging, haben alle Oompa Loompa gerufen.
Ja, das war einmal ganz kurz in dem Match so, aber dann, ja. Dann halt nicht mehr. Oder beim Einzug war es so, ja, genau.
Aber früher war das durchgehend.
Ja.
und jetzt ist natürlich auch Schuck, der ja auch immer Heel war in dieser Halle. Und man hat sogar gemerkt, in dem Match sind, glaube ich, noch mehr Leute irgendwie so zu Casey geturnt.
Ja,
ich glaube auch, dass man das wollte. Insofern hat es das erreicht. Man muss ja generell sagen, ich glaube, die Leute, die uns jetzt zuhören und die es noch nicht so oft gehört haben, TWE ist für eine Independent-Liga sehr Storytelling-basiert.
Absolut.
Also, guck mal gerade mal so, die meisten Matches haben irgendeine länger aufgebaute Story hier. Also ich würde sagen, die es nicht haben, sind eher die wenigeren in der Unterzahl.
Ja. Definitiv. Ne, das machen sie auch gut, das hebt sie auch so ein bisschen, also es ist sowieso ja irgendwie ein weit verbreitetes Klischee, nur dass alle Indie-Ligen haben keine Storylines, das stimmt ja auch nicht, aber sie stechen nochmal sehr halt heraus, weil wirklich der Fokus einfach ist, also TWE ist ja, sie sind keine Nachwuchsliga, das hat ja auch mal jemand online gesagt, irgendwie, das fand ich, da war ich irgendwie ein bisschen angepisst, wo dann jemand gesagt hat, TWE wäre die Developmental Liga von Action, das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch. Aber TWE hat sich ja schon irgendwie so ein bisschen auf die Stirn geschrieben, zu sagen, okay, wir machen so ein bisschen halt, wir setzen ein bisschen auf die jüngeren Leute, auf unsere eigenen Leute, was ja auch Sinn macht, weil sie haben ja eine eigene Wrestling-Schule. Genau. Aber dass man halt so ein bisschen sagt, wir kümmern uns so ein bisschen um die neue Generation, so der Fokus ist auf die Leute. Natürlich hast du dann trotzdem da Leute wie Jaden Newman, der zwar jetzt im Moment verletzt ist, aber der halt generell ja auch bei TWE ist, was ja auch logisch ist, weil es ja seine Liga. Aber ne, du hast dann halt den nicht.
Der auch erst 28 wird, aber halt schon 13 Jahre dabei ist, weil er mit 15 angefangen hat.
Ja, genau, ne, aber der hat natürlich dann trotzdem schon die Erfahrung, kann halt den Leuten was beibringen und sowas. Und du hast dann halt, es ist natürlich auch nicht verkehrt, dass so ein Matt Tremont in Chattanooga wohnt, ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und du hast halt ja auch einfach sehr viele Leute, die einfach sehr jung sind, aber trotzdem halt schon einen großen Erfahrungsschatz haben. Also guck dir zum Beispiel mal Jameson Chuck an. Das ist wahrscheinlich der Mann irgendwie aus der TWE Academy.
Man muss generell sagen, dass die, also er ist natürlich derjenige, der jetzt auch in jüngerer Vergangenheit beginnt mit dem Future-Sieg, wo wir in der Halle waren, dann über den Sieg des SCIs, dann auch schon mit dem Hybrid-Title und so, der wirklich sehr, sehr viel dazu gewonnen hat innerhalb kürzester Zeit. Aber auch zum Beispiel Casey Owens hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren.
Alle. Und das war ja zum Beispiel bei Schuck auch nochmal, ich war ja so schockiert, als wir halt da waren vor 2 Jahren beim SCI und Jameson Schuck hat das Futures gewonnen.
Ja.
Und du sagst so zu mir, ja, der Wrestler hat seit 1,5 Jahren. Und ich sag, ja, komm, erzähl mir doch keinen. Du hast es halt, also der war mit
22,
ja. Ja, mit 1,5 Jahren, die der halt da zu dem Zeitpunkt gerestelt hat, also jetzt sind es dann halt 3,5 Jahre fast, die der gerestelt hat, war das schon einfach schon so ein guter, kompakter Wrestler. Und jetzt wrestelt der halt immer noch keine 4 Jahre und wie gut der auf was für ein Niveau der jetzt einfach ist. Ja, das ist halt schon krass. Du hast schon gesagt, ein Casey Owens halt, wie gut der halt ist, ne? Auch eine Menge anderer Leute halt, ne? Also da wird schon sehr, das wird schon sehr ernst genommen halt da. Und deswegen ist es aber auch gut und wichtig, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, also lange Rede, wenig Sinn. ne, das ist aber auch gut, dass man so Leute dann halt da direkt reinbringt, ne? Die haben direkt viele Storylines und sowas halt. Und das ist ja auch das ein bisschen, was TWE ausmacht. Also deswegen gucke ich halt TWE, wenn ich halt wieder irgendeine Wrestling-Liga gucken will, wo es wieder, keine Ahnung, 12.000 Dream-Matches oder die Banger-Matches gibt, was ja auch gut ist. Aber dann kann ich andere Ligen gucken und wenn ich dann sowas haben will, dann kann ich halt TWE zum Beispiel gucken. Das ist halt die Varietät in den Produkten halt, ne?
Ganz genau. Und wir haben ja gesagt, dass bei TWE die Sachen immer einen gewissen Hintergrund haben. Und den Hintergrund hatte auch das Main Event, was wir hatten, nämlich das TWE Title Match um natürlich das TWE Title Match um den TWE Title, wollte ich jetzt sagen, ja klar. Ja. Aber es war ein Barbed Wire Baptism Deathmatch zwischen Hunter Drake und Jameson Shook. Und dazu muss man sagen, Hunter Drake hatte ja den Titel von Jameson Shook gewonnen im Main Event von Jameson Shook Good For You 2, was ihr ja auch bei uns hören könnt, weil wir da auch drüber geredet haben, aus dem März. War ja am Karat-Wochenende, die Show.
Ja, genau.
Am Freitag, glaube ich, vom Karat-Wochenende.
Wenn ja, genau, Karat-Freitag. Da hat sich ja Hunter Drake quasi, der hat seinen Title-Shot genutzt oder seinen Cash-In-Shot da genutzt und hat sich quasi in das Match gesneakt, hat aus dem Freeway einen Four-Way gemacht.
Richtig, Jonathan Murdoch und Casey Owens waren auch noch in dem Match drin.
Genau, in diesem absurden, wilden, exploding Cage-Match da.
Weswegen sie fast die Halle verloren hätten, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
da gab es quasi hier so eine Art Rematch sozusagen.
Ja.
Und hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Jameson, der ja inzwischen viel auch so Deathmatches macht, der so ein Hybrid-Wrestler ist. Und das hat einen auch emotional durchaus mitgenommen.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber das Finish war irgendwie komisch. Hilf mir nochmal für Sprünge, was ist da passiert? Weißt du, dass ich hier mir nur... Das Finish hat es für mich etwas rot. Ich glaube, es kam sehr plötzlich, meine.
Es kam, glaube ich, sehr plötzlich, das stimmt. Ich erinnere mich jetzt aber auch nicht mehr 100% dran. Das ist auch schon, weil ich näher jetzt geguckt habe. Aber das kam irgendwie so ein bisschen abrupt, glaube ich.
Es kam so ein bisschen out of. Und es war, glaube ich, ein bisschen underwhelming für das, was ich da vorher an den Kopf geworfen habe. Ich glaube, das war so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Weil an sich ist Hunter Drake ja jemand, der sich auch immer so ein bisschen gern zum Erfolg sneakt, was ja auch passt. Aber wenn du dann so ein hartes Match hast, das ist dann halt dann.
Ne? Ja, ich finde immer so Shenanigans in Deathmatches finde ich sowieso immer irgendwie blöd.
Ja, wenn du das grundsätzlich machst, also gerade im Südosten hatten wir ja den König des sich zum Erfolg sneaken mit AC Mac, der hat das ja so schön gemacht wie kein anderer.
Das stimmt allerdings.
Und Drake ist jemand, der auch so ist, aber in einem Deathmatch ist das dann vielleicht ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich fand ich das Match auch ziemlich gut. Man hat es auch sicherlich so gemacht, um Jameson halt nicht zu sehr zu schwächen. Und es passt auch zu Hunter Drake und seinem Charakter. Und was sie da vorgezeigt haben, war auch echt stark. Und ja, was sagst du denn zum Match?
Ja, ich fand das auch gut. Ich liebe auch den Namen Barbed Wire Baptism. Das klingt sehr, sehr geil immer so, finde ich cool. Du hast schon das meiste gesagt, aber war doch hart geführt und sowas halt. Also TWE ist ja jetzt keine Deathmatch-Liga, aber wenn die mal solche Sachen machen, dann ist das immer gut on point, dann hittet das immer ganz gut eigentlich irgendwie. Also es ist auch ja oft so, dass es halt, es wird halt nicht gemacht des Hardcore-Willens rum oder des Deathmatch-Willens, sondern es hat dann irgendwie einen Sinn oder sowas, warum das gerade jetzt gemacht wird oder sowas halt. Ne? Also das hat, hatte Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal halt. Das wird hier nicht irgendwie so random einfach rausgeworfen. Man so, ja, die machen jetzt einfach mal Barbed Wire hier oder sowas halt, ne? Ich meine, Hunter Drake hat das Ding in einem Exploding Cage gewonnen oder sowas. Was soll denn dann sonst noch kommen? Also da kannst du jetzt ja auch nicht einfach irgendwie dann mal so ein Singles-Match zwischen den beiden machen, ne?
Das stimmt. Du brauchst ja eine gewisse Eskalationsstufe.
Ja, genau halt, ne? Von daher, ich fand das aber auch sehr, sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen, cooles Ding halt, weiß nicht für mich das beste Match auf der Karte, aber man muss ja auch mal ein bisschen differenzieren, was es für eine Stipulation war, aber overall hat mir das schon ganz gut gefallen, cooles Ding da halt, Hunter Drake verteidigt, das war dann glaube ich weniger überraschend, geht aber auch soweit dann auch halt klar und dann, war dann schon gescheit, dann als Main Event passt das dann auch halt.
Ja, also ich habe auch Catch geschrieben, insgesamt war das wirklich eine der besten TWE-Shows so im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Ja. Das war schon eine ziemlich gute Show. Ich habe 7 von 10 Punkten gegeben. Ich würde auch so bei Schulnoten, würde ich sagen, das war auf jeden Fall noch eine 2-. Konnte man gut gucken, hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube sogar, wenn irgendjemand mal sagt, ey, ich möchte mal in TWE reingucken, wäre das gar nicht so die schlechte Show dafür.
Das stimmt, weil du hast halt eine gute Varietät von...
Genau.
Ja, genau. Genau.
Du hast halt einen sehr guten Mix verschiedener Dinge. Variabilität, würdest du sagen.
Genau.
Absolut richtig. Insofern, ja. Sicherlich ist es so, dass manche Sachen vielleicht ein bisschen mehr wirken, wenn du da drin bist. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber trotzdem, glaube ich, die Show kann jeder sehen und kann dann sagen, das fand ich ganz gut oder das fand ich ganz gut. Oder ich verstehe zumindest, wo der Appeal von der Liga liegt oder so, auch wenn ich ihn vielleicht nicht teile. So. Ja, da sind wir auch also schon wieder
durch. Ich habe übrigens gerade auch nochmal den Stream gerade nebenbei laufen, um dir zu sagen, wie das Finish war.
Ja.
Und zwar war es so, dass James Chuck wollte quasi ausholen mit dem mit einem Barbed Wire Chair.
Stimmt.
Und hat dabei aus Versehen den Referee getroffen.
Das war ein Ref-Bump, ja, sowas.
Da gab es einen Ref-Bump und dann konnte halt Hunter Drake mit einem Low-Blow halt Chuck danach einrollen und dann kam halt der zweite Referee, der dann halt gezählt hat. Und stimmt, dann ja. hat Drake verteilt. Ja, also das stimmt schon, das Finish hat so ein bisschen dann halt...
Das ist ein bisschen underwhelming, wenn du vorher da nicht so kaputt haust und dann endet das mit dem Low-Blow, ne?
Also. Ja, das ist dann schon irgendwie blöd, von daher kann ich das verstehen, aber overall war es schon ein cooles Match. Die haben auch viel gefressen und sowas, viel mit dem Stacheldraht und sowas halt, das ging dann schon klar.
Vielen Dank, dass du dann nochmal investigativ nachgeforscht hast.
Ja, gerne doch.
Und ja, dann würde ich sagen, dann sind wir damit auch schon wieder durch. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Drew, dass wir da wieder
ja, drüber gerne, immer gesprochen gerne.
Haben. War ja jetzt zuletzt alles logistisch nicht so einfach. für die Leute, die sich anhören, wir befinden uns am Montag nach dem Mania-Wochenende.
Ja, wir haben unsere Zeit und Mühen haben wir hier geopfert und nach WrestleMania nochmal für euch hier eine Review rauszumalen. Nein, wir hatten das Glück. Ich glaube, da ging es uns beiden ganz gut. Wir konnten relativ viel live und zeitnah sehen.
Also im Endeffekt habe ich jetzt nur noch die Sachen irgendwie stehen, die noch nicht wirklich verfügbar sind. Ja,
die noch nicht verfügbar
sind. Auch da habe ich eigentlich nur so zwei Sachen, die ich unbedingt gucken möchte.
Ja.
Und das beim anderen muss ich das mal gucken, weil es dann jetzt auch bei mir zeitlich wieder, ich muss auch sagen, bei mir ist es jetzt in dieser Woche wieder zeitlich sehr eng und generell. Das heißt also, ich hätte jetzt auch nicht so super viel Zeit gehabt, das diese Woche nachzuholen.
Ja, insofern, bei mir ist es ähnlich, ich konnte dann auch relativ viel live und dann den Tag drauf halt und sowas sehen, von daher bin ich ja gut dabei, ich habe quasi alles gesehen, was ich sehen wollte, außer wie du schon sagst, das, was noch nicht veröffentlicht worden ist, von daher passt es ganz gut und deswegen hat sich das jetzt angeboten, dass wir das hier noch machen, weil wir wollten unbedingt drüber sprechen, weil es sind ja auch nicht so viele größere TWE-Shows im Jahr und so oft sprechen wir nicht drüber und gedacht, ja komm, haben wir beide gesehen, also wird auch drüber gesprochen.
Genau, und wir werden tatsächlich da auch viele von den Leuten wiedersehen, über die wir heute gesprochen haben. Ist mir gerade mal auch noch mal so aufgefallen. Cool. Also, wenn wir schauen, wer war hier am WrestleMania-Wochenende dabei, ne? Wir hatten Damien Bankston.
Natürlich.
Wir hatten Big Dave, wir hatten Tyler Stevens, wir hatten Matt Griffin zwar nicht als Aktiven, aber er war trotzdem dabei.
Als Promoter natürlich, klar.
Als Promoter natürlich. Derek war leider nicht dabei, das war aber nicht... wollen, sondern da ist die Verletzung zwischengekommen. Aber wir hatten natürlich auch Casey Owens mit dabei, der sich jetzt als Double verdient macht.
Genau, er ist ein different Boy.
Different Boy. Und Jameson Shock natürlich auch nicht zu vergessen.
Ja, er hatte auch, bei Action hatte er ein Match, aber er hatte, glaube ich, noch irgendwo ein Match. Er war auf jeden Fall beim Death Vegas Invitational, war er als Ring Crew mit dabei für den Main Event.
Ich glaube, er hatte auch noch irgendwo ein Match, was...
Ich meine, ich hatte es auch gelesen, dass er irgendwo auf jeden Fall ist. Also bei Action natürlich, klar.
Ja. War nicht Mowry auch noch irgendwo?
Das kann sein, dass da ja, doch, klar, bei... das war Alexandrov bei New Texas Pro, sorry.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab doch diese Deathmatch-Show, die sich in irgendein Schnellrestaurant gebohrt haben.
Ja, das habe ich gesehen.
Ich weiß nicht mehr, welche Kette es war, aber.
Da hat doch Mance Warner noch geschrieben, wir haben jetzt das Halling verloren wegen dem Stabbing, jetzt müssen wir uns hier brawlen oder sowas, hat er noch getwittert.
Ja, genau. Nee, aber da werdet ihr auf jeden Fall, oder könnt ihr, wenn ihr wollt, tatsächlich einige dieser Leute, die wir auch hier gesehen haben, wiedersehen. Ich überlege gerade. Ja, Grayson Pierce war natürlich auch mit dabei.
Natürlich, der hatte das Match gegen Schuck bei Action.
Richtig. Insofern, ne? Ja. Könnt ihr da auch euch gerne die Leute nochmal anschauen und dann würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank und vielen Dank an alle, die zuhören. Tschüss.
Danke auch. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.